Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute habe ich Ulrike Dobelstein-Lüthe zu Gast und sie bringt eine total spannende Geschichte mit. Ulrike hat viele Jahre in der Medienbranche gearbeitet, eine Akademie mit aufgebaut, hunderte junge Menschen auf ihrem Weg begleitet. Doch dann kam ein Eigentümerwechsel und dann geriet sie in eine Situation, die sie bis an ihre Grenzen brachte, körperlich, emotional und auch mental. Nach einer Auszeit und einem erneuten Wiedereinstieg in die Medienwelt kam es nochmal anders. 4 Schlaganfälle ihres Mannes stellten ihr gesamtes Leben auf den Kopf und führten zu der Frage, was wirklich wichtig ist und wie sie künftig arbeiten möchte. Heute engagiert sich Ulrike für psychisch belastete Jugendliche und verbindet dabei ihre eigenen Erfahrungen mit echter gesellschaftlicher Wirkung. Warum es dafür manchmal den Mut braucht, ein weißes Blatt Papier zu füllen und welche Zeichen wir ernst nehmen sollten, wenn uns der Job krank macht, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ulrike, so schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich freue mich total, dass du deine Geschichte mit uns teilen wirst und möchte mit dir starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn stelle, und zwar, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Ach, das ist vielschichtig. Also das ist einmal natürlich die Aufgabe an sich, also nennen wir es ruhig die Sinnhaftigkeit der Aufgabe, das Ziel, was man da verfolgt. Passt das eigentlich zu mir, meiner Persönlichkeit und dem, wie ich mich entwickeln will? Das ist so die eine Komponente, und die andere ist ein Stück weit, passt es zu meinem restlichen Leben? Also wie zufrieden bin ich, nennen wir es mal, mit meiner Work-Life-Balance, und wie sehr ist das tatsächlich in Balance miteinander? Und ich würde sagen, das macht es aus, wenn beides mich erfüllt und beides mich nicht in Stress bringt, dann finde ich das gut und dann fühlt es sich auch richtig an. Ja. So würde ich es versuchen zu beschreiben.
Du bist ja mit 3 älteren Schwestern groß geworden, die alle in die soziale Richtung gegangen sind. Hat dich und deinen Berufseinstieg das geprägt?
Ja, meine 3 älteren Schwestern haben mich natürlich sehr geprägt in vielerlei Hinsicht, auch natürlich in meinen Entwicklungsphasen. In der Berufswahl am Anfang eigentlich nicht. Also ich habe da so hingeguckt irgendwie mit 18 nach dem Abi und habe gedacht, ja, lass die mal machen. Also es ist ja schon irgendwie auch spannend und wichtig, was sie tun. Hatte aber für mich damals nicht das Gefühl, ich müsste auch in diese Richtung gehen. Also für mich war ja der Wunsch, in die Medien zu gehen, schon sehr früh und sehr stark da. Und es hatte so gar nichts mit deren Berufsleben und Berufswünschen zu tun. Und das war damals auch okay. Jetzt mit Abstand, würde ich sagen, hat es mich dann doch schon auch beeinflusst und mich ja auch diese berufliche Kehrtwende nochmal machen lassen. Und da merke ich jetzt natürlich, je länger ich auch den neuen Job mache, dass mich das, was wir in unserer Familie so als Werte dann letztendlich auch hatten und auch als soziale Werte und ein gesellschaftliches Miteinander, dass mich das doch durchaus schon sehr geprägt hat und dass meine Schwestern da auch gute Ratgeberinnen geworden sind und natürlich auch gute Sparringspartnerinnen, mit denen ich mich da sehr gerne und sehr viel drüber austausche. Das hat sich aber erst entwickelt. Das war am Anfang so nicht da.
Denn am Anfang war deine Leidenschaft für Medien da. Du bist dann ja auch dem Ruf gefolgt, sage ich mal. Wie bist du in die Medienwelt gestartet?
Ganz klassisch, wie das früher so war. Jetzt klingt das so ein bisschen wie, ich bin schon uralt, aber tatsächlich war es Ende der 90er. Also ich habe mit 18 Abitur gemacht, das war 98. Gab es keine speziellen Berufsausbildungen oder Studiengänge, um in die Medien reinzukommen. Man hat es dann irgendwie so über den Quereinstieg gemacht, und so war es bei mir letztendlich auch. Also ich habe nach dem Abi, bin ja auf Rügen aufgewachsen, sehr ländlich, und für mich war dann klar, nach dem Abi, ich gehe jetzt erstmal nach Berlin in die große Welt und versuche da irgendwie so mein Glück, und hatte mir dann überlegt, dass ich erstmal anfange, Germanistik und Erziehungswissenschaft zu studieren, weil ich einfach gedacht, ich brauche ja irgendeinen Status. Also werde ich mal Studentin und mache was Geisteswissenschaftliches und gucke halt nebenbei, dass ich über Praktika und erste berufliche Erfahrung dann in diesen Medienbereich reinkomme. Und das hat damals auch ganz gut funktioniert, weil ich einen beruflichen Vater quasi hatte, der ein Stammgast von mir war, als ich gekellnert habe mit seiner Frau, waren die immer zusammen da in der Bar. Und der hat mich dann irgendwann mal gefragt, was ich eigentlich machen will. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne in den Medienbereich, gerne eigentlich konkret in den Filmbereich. Und er war halt damals Regisseur und sagte, Mensch, wenn du so arbeitest am Set wie hier, dann können wir dich irgendwie gut gebrauchen. Und ich empfehle dich mal für eine der Produktionen, die ich demnächst mache. Und so bin ich dann quasi ans Set gekommen. Also über Vitamin B, über Quereinstieg und bin dann da ein paar Jahre gewesen. Habe als Aufnahmeleiterin gearbeitet und ja, habe dann irgendwie so meine ersten Erfahrungen im Filmbereich sammeln können.
Was hast du produziert?
Oh, es waren vor allem so ARD und ZDF Vorabendserien. Mein allererster Job war auch hier in Hamburg, witzigerweise auch auf dem Studio Hamburg Gelände, wo ich dann einige Jahre später beruflich auch wieder verortet war. Und es war die ZDF-Vorabendserie 1925, die Rettungsflieger. Das war so das Erste. Und dann war ich fast ein Jahr für eine Snowboard-Serie in Österreich. Das hieß damals Powder Park. Sollte so ein bisschen gegen den Wind, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so diese Surf-Serie, die es damals gab, sollte das Pendant im Schnee sein. Also auch irgendwie so eine Dreier-Jungs-Clique, die alle Snowboarder sind und dann ganz wilde, tolle Abenteuer erleben. Und das war eine grandiose Produktion, weil wir waren im Zillertal verortet. Wir haben ein Riesenteam gehabt. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war eine ganz tolle Zeit. Ich habe das sehr genossen. Das waren so die beiden größten, genau.
Du hast dann irgendwann angefangen, eine Medienakademie mit aufzubauen und zu leiten. Wie kam es zu diesem Wechsel?
Ja, ich habe dann nach meinen ersten Erfahrungen am Set entschieden. Und da sind die drei Schwestern übrigens auch wieder in meinen Gedanken gewesen. Die haben halt alle sehr anspruchsvoll studiert. Und ich habe dann auch für mich entschieden, dass ich eigentlich auch einen Abschluss haben will. Und habe dann auch studiert, damals ganz neu, den Bereich Medienmanagement der Hochschule Mittweida. Da habe ich meinen Abschluss gemacht. Und habe dann zwischendurch noch redaktionell gearbeitet und habe dann irgendwann die Frage gestellt bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, ein Public-Private-Partnership-Unternehmen mit aufzubauen. Das ist quasi so, dass eine staatliche Hochschule Lehre auslagert an private Anbieter. Und die Hochschule Mittweida wollte das hier in Hamburg machen, zusammen eben mit der Medienakademie. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da so ein bisschen den Aufbau mitzumachen, das Studienbüro mit zu betreuen. Und ich hatte damals gerade nichts anderes und kam gerade aus Amerika zurück und habe dann gedacht, ja gut, Hamburg, warst du schon mal? Studio Hamburg, das Gelände kennst du irgendwie von der Produktion mit den Rettungsfliegern, ist ein guter Medienstandort, machst du mal. Und dann guckst du weiter in Hamburg, wo sich so das nächste ergibt. Und daraus sind dann fast 13 Jahre geworden und eben auch die Leitung, zwei weitere Standorte und auch eine sehr schöne Zeit mit sehr vielen tollen Studierenden, die ich da betreuen durfte, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und genau, so bin ich da auch hingerutscht. Also letztendlich immer viel auch über Kontakt und Weiterempfehlung.
Würdest du sagen, damals hast du beruflich erfüllt gearbeitet?
Bis zum gewissen Zeitpunkt, ja. Also ich fand es wahnsinnig toll, das mit aufzubauen. Das hat mich sehr, sehr interessiert, da so mit in den Anfängen dabei zu sein, da auch so eine eigene Handschrift mit reingeben zu können. Ich fand die Arbeit mit den Studierenden ganz, ganz toll. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, in so engen Kontakt auch mit denen zu stehen und die auf ihrem Weg zu begleiten. Das hatte für mich auch ein sehr erfülltes Gefühl, also zu erleben, dass die so nach diesen 3 Jahren Studium ihren Weg auch machen und man da auch irgendwie ein Teil dieses Wegs ist und sie da begleiten kann und auch darüber hinaus, also auch so in ihrem Berufsleben. Ich habe mit sehr, sehr vielen auch bis heute Kontakt. Das ist schon schön. Also wenn man da so auch so ein Netzwerk aufbauen kann und sieht, was daraus so entsteht, das hat mich sehr erfüllt. Ich würde sagen, dass so ein bisschen die Balance zum Privatleben in der Zeit gelitten hat. Ich habe sehr, sehr viele Stunden da gearbeitet und mich da sehr reingeschmissen und so im Nachgang, würde ich sagen, waren so die letzten, ja, fast 3 Jahre eigentlich zu viel. Also da kippte es dann und wurde für mich schwierig und ich wollte aber nicht von diesem, wie nenne ich es jetzt am besten, von diesem Gefühl oder besser gesagt von dieser Verantwortung weggehen und dem Gefühl, ich kann da was tun. Und das habe ich zu lange gemacht und habe dabei mich selbst ein Stück vergessen. Und das war nicht gut. Also ich war sehr Strudel meines, ich krieg das irgendwie hin und ich habe da eine Verantwortung den Studierenden gegenüber und habe mich dann zu lange nach hinten gestellt.
Das war ja auch bedingt oder vielleicht auch befördert durch so einen Eigentümerwechsel, den es gegeben hat. Wie hat sich deine Arbeit nach diesem Wechsel verändert? Oder dein Erleben auch deiner Arbeit?
Massiv. Man muss dazu sagen, dass der Gründer und auch lange Vorstand, dass ich den sehr lange und sehr gut kannte und sehr gut mit ihm umgehen konnte, dass es da schon auch immer geknirscht hat. Aber wir konnten das irgendwie ganz gut handeln. Mit dem Wechsel der Führungsebene und dem Verkauf letztendlich der Einrichtung zog halt ein Klima der ein Klima des Drucks ein, sagen wir es mal so. Es war nicht ein Klima der Angst, aber es war ein Klima des Drucks. Da wurde sehr schnell hart durch die Flure gekehrt. Es war auch irgendwie ein Stück weit verständlich, weil es natürlich auch um wirtschaftliche Faktoren ging und der Neueigentümer natürlich sein Invest irgendwie auch relativ schnell irgendwie wieder zumindest auf Null stehen haben wollte. Das war aber etwas, was so gar nicht zu mir und meiner Einstellung auch zu dieser Arbeit passte. Also ich habe das immer mit sehr viel Leidenschaft gemacht, mit sehr viel Überzeugung und immer mit dem besten Wissen und Gewissen, ich tue hier etwas, was den Studierenden gut tut. So, und mit dem Wechsel zog halt ganz klar ein, wir müssen hier bessere Zahlen schreiben, es müssen mehr Gewinne erzielt werden, die aktuellen Studierenden sind ja schon im Haus. Wichtiger ist, dass man guckt, dass neue Studierende reinkommen und dass man dafür alles tut und die aktuellen Studierenden sollen dann halt einfach so durchlaufen. Und das war etwas, was zu meiner Einstellung nicht passte. Also ich habe halt immer versucht, sowohl die neuen Studierenden als auch die aktuellen im Blick zu behalten und war auch sehr überzeugt davon, dass das für den Ruf der Institution nicht gut ist, wenn man ja, so nach dem Motto, jetzt bist du bei uns im Haus und jetzt ist gut und jetzt kümmern wir uns nicht mehr. Das ist ja auch immer gesagt, habe, das schlägt sich auf den Ruf des Hauses nieder, das ist einfach nicht gut. Und das ist auch nicht richtig, weil die Studierenden ja Studiengebühren bezahlt haben und dafür auch eine gewisse Leistung natürlich erbracht werden sollte. Und aufgrund dieser Einstellung bin ich relativ schnell mit dem neuen Führungsteam ja in Diskussionen gekommen, die dann von ihrer Seite aus schnell auch in so Richtung, naja, sie passen ja eigentlich nicht mehr hierher und sie kritisieren ja immer alles nur und auch so ein Vorführen, also gerade so bei größeren Sitzungen, wenn die anderen Standorte dazu kamen oder die Hochschule, dann wurde ich sehr gerne immer so nach, also ja, so vorgeführt und das fühlte sich natürlich ganz schrecklich an, vor allem nach so einer langen Zeit so viel Arbeit da reingesteckt zu haben und das Gefühl auch zu haben, es ist auch so ein bisschen mein Baby, also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber ja, das Gefühl, ich habe da wahnsinnig viel Federn gelassen, damit es so ist, wie es ist. Und jetzt kommt jemand von außen und macht sich noch nicht mal die Mühe, verstehen zu wollen, warum ich das so getan habe, sondern es wird gleich so drüber gekämmt und es wird überhaupt nicht geguckt, was ist und was war und wie wollen wir zukünftig zusammen sein, sondern es wurde so übergestülpt einfach.
Gerade kam mir so das Bild von Liebeskummer auf. Ich weiß nicht, ob das für dich passend ist, aber ich hatte so den Eindruck, weißt du, da hast du so viel Herz reingesteckt. Und wenn man so viel Herz in irgendwas reinsteckt, ist man ja auch irgendwie gewissermaßen verletzlich.
Ja.
Und dann so an einer empfindlichen Stelle getroffen zu werden, stelle ich mir sehr schwierig vor.
Das trifft es ein Stück weit. Also es ist, ja, Liebeskummer, weil vielleicht der Liebste einem ein Stück weit entzogen wird.
Ja, wenn er sagt, übrigens, ich habe eine neue.
Ja, und es loslassen. Also irgendwann auch, und das musste ich dann ja auch, um mich selbst zu schützen, irgendwann tun. Also ich musste irgendwann dieses Baby quasi aus meiner Hand geben. Und das fühlte sich tatsächlich wie eine, ja, wie Liebeskummer und eine Trennung an. Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein ganz schönes Bild dafür. Ich habe da sehr lange auch dran zu knabbern gehabt, weil eben das Auseinandergehen ja von mir erstmal gar nicht so gesteuert worden ist, sondern eher von außen erstmal kam und ich dann mit diesem von außen erstmal klarkommen musste und dann so ein Entreißen irgendwie da war, ja.
Ich habe mal so eine Methode kennengelernt von meinem Supervisor zum Thema, die Firma wird übernommen oder eine neue Führungskraft kommt. Und er empfiehlt da ein Vorgehen, wirklich als neue Führungskraft mit dem Team zu sprechen. Und er empfiehlt da eben, die Menschen sich der Reihe nach aufstellen zu lassen, und zwar nach Betriebszugehörigkeit. Und dann kann jeder erzählen, so, also als ich angefangen habe, war es so und so und das ist passiert. So, und dann kommt der Nächste. Und als ich angefangen habe, waren wir da und da. Sodass wirklich noch mal eine Würdigung passiert, dessen, was war und dessen, was uns ja auch an den Punkt gebracht hat, wo wir heute sind. Und ich finde das so schön, weil das so oft übergangen wird, wie du ja auch sagst. Da wurde einfach so drüber gebügelt und jetzt ist es anders und völlig egal, was mal war. Aber dass da so viel Geschichte dranhängt, Leben dranhängt, Liebe, Leidenschaft, keine Ahnung. Das wird oft einfach so weggekehrt.
Ja, extrem. Also in dem Fall war es wirklich auch extrem, weil es war eigentlich alles schlecht, was vorher war. Also in der Darstellung des neuen Führungsteams, ne? Also es war so das komplette Gefühl vermittelt worden. Also alles, was sie bis jetzt gemacht haben, ist ja totaler Quatsch. Und ich habe dann immer drauf geguckt und habe gedacht, ja, aber Moment mal, also uns gibt's irgendwie seit 10 Jahren, wir laufen irgendwie ganz gut, wir haben irgendwie fast 2000 Studierende in der Zeit hier entlassen, die sind irgendwie zu 70% in den Berufen eingestiegen, in die sie einsteigen wollten, wir tragen uns, wir haben ein Team, was irgendwie monatlich bezahlt werden kann, was also auch Jobs hat und. Und das fühlte sich immer so ganz komisch an, weil ich so dachte, ja, aber wir sind auch 10 Jahre ohne euch klargekommen. Also ihr kommt doch jetzt von draußen rein. So, und warum genau das, was du gesagt hast, warum nehmt ihr euch nicht die Zeit, auch verstehen zu wollen, warum bestimmte Entscheidungen auch so gefallen sind oder warum man bestimmte Dinge so aufgebaut hat? Und es fühlte sich halt komplett überrannt an und auch nicht gehört, also nicht gehört werden und auch gar nicht gehört werden wollen. Also so dieses, es interessiert uns eigentlich auch nicht. So. Entweder sie laufen jetzt mit. Also es gab gleich ganz am Anfang, als ich dann den neuen Vorstand kennenlernen durfte. Und das vielleicht als Anekdote, wie das so ablief. Also wir hatten ja immer so auch Elternberatungsgespräche, wenn deren Kinder sich dazu entschieden hatten, bei uns studieren zu wollen. Und ich hatte eine Terminanfrage eines Vaters, dessen Sohn im Ausland ist und ob er das Gespräch auch alleine mit mir führen dürfte. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, Sie können gerne vorbeikommen. Und ich hatte aber schon ein komisches Gefühl. Und der Knaller war, dass dieser angebliche Vater 2 Tage später, als der neue Vorstand vorgestellt worden ist und mich begrüßte mit den Worten, wir kennen uns ja schon. Und ich dann nur gesagt habe, Entschuldigung, sind wir jetzt irgendwie bei Undercover Boss gelandet? Also was ist denn das für ein Vorgehen? Warum kommen Sie hier undercover zu uns ins Haus? Und dann sagte er nur so, ja, ich wollte mal erleben, wie die ungeschminkte Wahrheit ist. Und das fühlte sich so weird an und so schräg. Und das nächste Gespräch, was wir geführt haben, war darüber, dass mein Arbeitsvertrag dann auch mal nach 10 Jahren geändert werden müsste. Das war unser Kennenlernen.
Das spitzte sich dann ja noch weiter zu. Die anderen beiden Standortleiter oder Leiterinnen haben gekündigt. Du hast all das versucht am Laufen zu halten, bist nach München geflogen, nach Berlin geflogen, hast in Hamburg versucht, alles zu retten und fandest dich irgendwann beim Arzt wieder, der sagte, und jetzt mal Pause machen.
Genau. Ja, das ist verkürzt gut zusammengefasst. Zwischen dem, ich versuche irgendwie 3 Standorte am Leben zu halten, weil ich das Gefühl hatte, ich habe da eine Verantwortung den Studierenden gegenüber, weil ich ja mit meinem Gesicht ihnen versprochen hatte, dass sie ein gutes Studium bekommen und dieses Versprechen irgendwie halten wollte, lag eben auch noch, dass meine Position in Hamburg ohne mein Wissen mit jemand anderem als Zweitbesetzung aufgebaut worden ist. Also ich kam nach Hamburg irgendwann wieder vollständig zurück, mal abgesehen davon, dass so dieses Tingeln und diese Fülle auch an Aufgaben eh schon sehr an mir gezerrt hatten, und stellte dann fest, dass ein Kollege, den ich auch schon sehr lange kannte, auf einmal meine gleiche Position hat. Und das war für mich natürlich ein Zeichen von, okay, hier werden jetzt gerade Tatsachen geschaffen. Und das ist so ein bisschen das Spiel, zwei gegeneinander aufwiegeln und mal gucken, wer durchhält und wer vielleicht auch von alleine aufgibt. Und ich habe das noch versucht, so ein paar Wochen mitzumachen. Frag mich nicht, warum. Mein Mann hat irgendwie morgens mich immer angeguckt und hat gesagt, ey, du bist schon so verkrampft, du hast die Schultern schon über die Ohren quasi gezogen, deine Hände sind wie nur noch geballt, warum machst du das? Und ich bin immer in diesem Tunnel gewesen von, ja, aber ich muss und die Studierenden. Und habe dann aber Weihnachten, es war Ende des Jahres, mit meinem Mann zusammen mal ein paar Tage Ruhe gehabt und der hat mich angeguckt und hat gesagt, ich mach das nicht mehr mit. Also du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Du bist überhaupt nicht mehr du. Du versuchst da irgendwie irgendwas zu retten, was aber eigentlich für dich nicht mehr zu retten ist. Wie lange willst du das noch machen? So, und habe dann entschieden, dass ich kündige. Fand das ganz schlimm. Also es war für mich wirklich wie so ein Versagensgefühl. Also aufzugeben und das jetzt irgendwie laufen lassen zu müssen, das hat sich überhaupt nicht nach Befreiung angefühlt, sondern eher wie so ein Einknicken. Und habe aber dann auch entschieden, okay, ich muss das jetzt irgendwie machen. Und habe diese Kündigung abgeschickt und eine Woche ist nichts passiert. Also es war, als hätte ich diese Kündigung ins Nirvana geschickt. Die besagte Führungsetage meldete sich nicht. Und der Kollege, der da ja meinen Posten hatte, der dann irgendwie auch so nach dem Motto, ja, ich habe auch Familie, irgendwie auf die Frage, warum er das gemacht hat, geantwortet hat, stand irgendwie in der Tür und sagte, ja, gut. So, das war die Antwort. Und dann bin ich beim Arzt gewesen, weil ich eh ein Check-up gehabt habe. Und dann kam genau das, was du eben gerade beschrieben hast, dass er eben sagte, du, also um ehrlich zu sein, also man muss jetzt kein Experte sein, um zu sehen, dass es dir nicht gut geht. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt 7 Kilo weniger. Deine Werte sind irgendwie auch nicht so dolle. Und naja, also dein Gesichtsausdruck und so wie du hier sitzt, ist auch nicht so toll. Und dann brach es irgendwie aus mir raus. Also so dieses Gefühl, es interessiert auch überhaupt gar keinen, ob ich gekündigt habe. Es ist so, geht's hier halt. Und habe dann da wirklich irgendwie so einen emotionalen Anfall gehabt. Und dann hat der zu mir gesagt, du musst gar nichts mehr. Also du hast da fast 13 Jahre dich aufgeopfert. Das wird von den Neuen nicht gesehen. Du musst aber auch noch ein paar Jahre arbeiten. Und du willst wahrscheinlich auch ein paar Jahre noch arbeiten. Und wenn du das jetzt weitermachst, dann wird das eher schwierig. Und hat mich dann krankgeschrieben. Auch das fand ich zu dem Zeitpunkt ganz schlimm. Und ich weiß, dass ich noch mit ihm darüber diskutiert habe und gesagt habe, ey, das sieht ja jetzt so aus, als würde ich mich irgendwie davor drücken, mit dieser Kündigung, dieser Übergangszeit klarzukommen. Und das kann ich nicht. Und dann weiß ich noch, dass er gesagt hat, es war wirklich ist ein sehr enger Hausarzt, gesagt hat, also wenn du morgen zur Arbeit gehst, dann rufe ich deinen Mann an und sag dem, der soll dich sofort wieder abholen. Und das war gut, dass er das gemacht hat, weil es von außen kam. Also der hat mich von außen gesehen und hat das Stoppschild hochgehalten.
Hi, mein Name ist Kira Marie Krämer und ich bin Host des Podcasts New Work Now. Wenn du den noch nicht kennst, dann ist das jetzt dein neuer Weekly Business Podcast. Denn hier beschäftigen wir uns mit der Zukunft der Arbeit. Und die geht wohl alle von uns etwas an. Wir beantworten Fragen, wie unterschiedliche Branchen New Work jetzt schon umsetzen, was es überhaupt bedeutet und wie man damit startet. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Bei New Work Now berichten Kreative, UnternehmerInnen und VorreiterInnen. Und das so, sodass du in jeder Folge einen Aha-Moment hast. Das verspreche ich dir. Wenn du also wissen möchtest, wie du in Zukunft arbeitest, was ExpertInnen dazu sagen und welche spannenden Geschichten die Veränderung bereithält, dann schalte unbedingt ein. Jeden Dienstagmorgen gibt es eine neue Folge New Work Now. Entweder ein Interview mit GästInnen oder eine kurze, knackige Folge mit Tipps von mir. Ich freue mich riesig, wenn du jetzt Teil der New Work Now Community wirst und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören.
Ich sehe das leider ziemlich häufig im Coaching oder sagen wir mal immer mal wieder. Es betrifft nur einen Teil meiner Coaches, aber es ist sehr, sehr deutlich von außen sichtbar. Und ich erlebe das auch, dass es von Woche zu Woche schlechter wird. Also, dass man wirklich so den Abstieg beobachten kann. Und da ist auch meine Hauptarbeit. Also manchmal denke ich mir so, wenn ich nur das eine erreicht habe, dass die Person ihren Job hinter sich lassen kann. Wenn ich nur das erreicht habe, dann habe ich schon einen guten Job gemacht. Also ich erlebe da häufig so einen starken Kampf, unbedingt seinen Job machen zu wollen, zu seinem Wort stehen zu wollen, das einhalten zu wollen, was man gesagt hat, dass der Preis gar nicht gesehen wird, den das hat.
Ich habe den für mich selbst auch nicht gesehen. Also ich habe mich natürlich nicht gut gefühlt und ich wusste auch, dass das auf Dauer nicht gut für mich ist. Ich habe aber die ganze Zeit immer gedacht, ich krieg das irgendwie noch hin. Also ich will da irgendwie noch so den letzten Weg nach der Kündigung, ne? Also so dieses, das will ich noch mit erhobenen Hauptes irgendwie machen. So, und deswegen fühlten sich so viele Steps danach auch nicht befreiend für mich an. Also es war nicht so, dass als eben mein Hausarzt gesagt hat, so jetzt reicht's, dass ich gedacht habe, oh, endlich sagt's mal einer und jetzt habe ich die Legitimation dafür, sondern es war so, oh nee, jetzt nicht auch noch der, weil eigentlich habe ich doch gehofft, dass der sagt, keine Ahnung, nimm Vitamin D und dann wird das schon wieder oder so, ne? Also, und deswegen war es am Ende so wichtig für mich, dass jemand von außen das gesagt hat, ne? Weil ich so dachte, ja, Familie, Ehemann, ja klar, die sind ja sehr dicht dran und die nimmt das auch emotional anders auf, wie es mir geht. Aber dass mein Hausarzt mich anguckt und sagt, das ist jetzt echt kurz vor Peng und das lässt du jetzt, das hat eigentlich geholfen. Und das dann anzunehmen, war nochmal ein Schritt. Und das eben, was wir eben auch beschrieben hatten, so dieses Loslassen und in die Reflexion zu gehen, das hat aber sehr lange noch gebraucht. Also das merke ich bis heute, wenn ich jetzt, das ist auch ehrlicherweise das erste Mal, dass ich quasi öffentlich darüber spreche, das merke ich bis heute, dass wenn ich darüber rede, dass mir das nahe geht, weil das ganz viel Unsicherheit auch im Nachgang bei mir ausgelöst hat. Also bis dahin war ich immer sehr sicher so mit mir und mit dem, wie ich so Sachen mache und wie ich mich sehe. Und dieser ganze Prozess, dieses, ja, nennen wir es mal böse auch Mobbings, dieses in Frage gestellt werden bis hin, dass man selber nicht mehr kann, das hat wirklich ganz viel in mir ausgelöst und das hat lange, lange nachgeheilt.
Du bist dann ja aber nach einer Auszeit zurück in die Medienwelt gegangen. Du hast im Vorfeld beschrieben, dass du relativ schnell wieder an dem Punkt warst, wo der Druck sehr hoch war und dass es dann 4 Schlaganfälle deines Mannes brauchte, damit du nochmal grundsätzlich die Dinge hinterfragt hast.
Ja, ich bin dann relativ schnell in meinen, damals vor 7 Jahren, anderen Job übergegangen. Ich hatte auch nach wie vor das Thema, dass ich gerne Führung, also Führungsposition, sagen wir mal, also Führung finde ich immer so ein schwieriges Wort, Gestaltungsmöglichkeiten haben wollte, auch gerne wieder ein Team, mit einem Team arbeiten wollte und bin dann in eine Position gegangen, die für mich total spannend war, auch zu dem Zeitpunkt und auch eine, sagen wir mal, positive Herausforderung mit sich gebracht hat und hatte so die Zeit über auch immer das Gefühl, ich habe das gut im Griff und ich habe das irgendwie auch verstanden. Es gab immer wieder auch Punkte, was ich so meinte mit dem Nachhallen, ne, wo ich dann auch manchmal in Sitzungen saß, das Gefühl hatte, na, wiederholt sich hier irgendwas? Wo stehe ich jetzt? Wie kann ich das von mir fernhalten? Also dieser Prozess war und ist bis heute immer wieder da, ne? So, und mein Mann war zu dem Zeitpunkt schon fast 20 Jahre auch Geschäftsführer, auch im Medienbereich. Wir haben uns so kennengelernt und wir hatten immer das Gefühl in der Zeit, dass wir das eigentlich gut im Griff haben mit dem Stress. Also, dass wir schon auch irgendwie immer in hoher Verantwortung sind, dass es schon immer auch irgendwie um Budgets geht und um natürlich auch Mitarbeitende und für die zukünftig auch die Jobs aufrechtzuerhalten. Also, man trägt dann ja doch irgendwie auch viel mit sich rum, wenn man Führungsposition verantwortungsvoll angeht und hatten aber für uns, wie gesagt, das Gefühl, wir haben das irgendwie eigentlich ganz gut im Blick und nehmen uns Auszeiten, essen gesund, trinken kaum Alkohol, rauchen nicht. So, und vor knapp 3 Jahren hat Frank dann aber über Nacht 4 Schlaganfälle gehabt. Und das hat uns und auch mich, also wenn ich das jetzt erstmal nur auf mich beziehe, nochmal komplett aus der Bahn geworfen. Also ich habe in dem ersten Jahr seiner Erkrankung extrem funktioniert, weil ich natürlich wollte, dass er erstmal wieder gesund wird, dass er auch nicht das Gefühl hat, dass ich überfordert bin, dass ich das irgendwie alles im Griff habe. Also es ist wahrscheinlich auch eine Konstitution, die ich einfach habe, dieses so, ich schaff das und ne, ich mach das und da finde ich schon einen Weg und habe dann aber nach dem Jahr gemerkt, so, jetzt ist hier gerade aber meine Welt auch ein bisschen durcheinander geraten und wir haben zusammen längeren Urlaub dann gemacht und haben versucht, es für uns beide zu verarbeiten. Und danach war klar für mich, ich muss aus der Arbeitsmühle, so wie sie bis jetzt war, aussteigen. Also ich muss komplett einmal neu darüber nachdenken, was ich eigentlich will und zu welchen Bedingungen ich auch noch arbeiten will. Also es war klar für mich, ich muss erstmal raus aus so einer Führungsposition und für mich war auch klar, ich möchte was mit meiner Kraft und Expertise machen, was mehr Impact hat letztendlich, also was gesellschaftlich und sozial relevanter ist. Ich glaube, dass das viele immer mal wieder denken. Und bei mir war es aber wirklich ein absolutes Herzensthema. Also das habe ich einfach gehört und von mir wahrgenommen und bin dem dann gefolgt, weil durch die Erkrankung nochmal klar war für mich, es kann halt wirklich jeden Tag passieren. Also es ist so dieser Kalenderspruch, lebe den Tag, als wäre es dein letzter oder wie, ich weiß es gerade gar nicht genau. Der wurde auf einmal so extrem wahr und das, was wir uns vorgenommen haben nach der Erkrankung, war nicht mehr zu warten. Also nicht mehr zu sagen, ich halte es noch aus, das geht schon irgendwie noch, an Positionen festzuhalten, an Gütern festzuhalten, sondern zu sagen, okay, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt, dann ist es Zeit, was zu verändern.
Eine Freundin hat dir eine ganz wichtige Frage gestellt, auch in dieser Zeit?
Ja.
Nämlich?
Die ganz einfache alltägliche Frage, wie geht's dir? Und sie war eine der wenigen, die mir diese Frage in der Zeit, als es eben meinem Mann nicht gut ging, gestellt hat. Und deswegen war das für mich eine Frage, die ich ihr an diesem Abend nicht beantworten konnte. Also ich hatte keine Antwort mehr darauf, wie es mir eigentlich geht. Und das fand ich ziemlich schockierend in dem Moment. Und hatte erst im ersten Impuls wieder von meinem Mann erzählt und der war zu dem Zeitpunkt in der Reha und dass das ganz toll ist, dass er da Fortschritte macht und ihm gut geht und dann guckte sie mich an und sagte, nee, ich meine dich. Und das war so luftleerer Raum in dem Zeitraum. Da gab's nichts, was ich ihr hätte sagen können. Also ich hatte so das Gefühl, ich bin so in Watte gepackt. Da kommt gar nichts so richtig an. Und das war ziemlich schlimm. Es war ein selber, das zu merken, dass man das nicht mehr richtig formulieren kann.
Wie hast du gelernt, wieder Antworten auf diese Frage zu finden?
Ich bin einmal komplett einen Schritt zurückgegangen. Also ich habe die Angst überwunden, was sagen eigentlich die anderen? Also rauszugehen aus der, wie sehen mich andere Wahrnehmung? Hinzu, wie sehe ich mich oder wie will ich mich eigentlich sehen? Und habe dann ja auch nach fast 7 Jahren den eben beschriebenen Job gekündigt, auch wieder ohne was Neues zu haben, weil ich erstmal in mich gehen wollte und überlegen wollte, was ist es eigentlich? Also bin ich es gerade, hat mich einfach die Zeit so stark verändert und auch diese Sorge um den liebsten Menschen im Leben oder ist es generell etwas in meinem Leben? Ist es die Arbeit? Also ich brauchte einfach erstmal so einen Abstand und habe dann den Schritt einfach gemacht, ohne darüber nachzudenken, was kommt so als nächstes. Und habe mir quasi gegönnt, einmal hinzugucken, wie es mir geht und wie es mir vielleicht wieder besser gehen kann auch dann.
Nicht jeder hat dazu die Möglichkeit. Ich hatte sie persönlich damals auch. Ich konnte auch rausgehen und mich umschauen. Und wenn man sie hat, ja, also wenn man wirklich mal durchrechnet, was brauche ich zum Leben, wo könnte ich vielleicht nochmal Abstriche machen, was ist wirklich notwendig. Und wenn man sie hat und wenn man auch das Gefühl hat, dass man in diesem luftleeren Raum, sage ich mal, nicht vor Angst stirbt oder jede Nacht nicht schlafen kann, weil man denkt, oh Gott, wie finanziere ich mich? Ja, also wenn das gegeben ist und man das machen kann, dann kommen auch die Möglichkeiten. Also das ist so ein Geschenk, diese Zeit zu nehmen, ohne etwas zu müssen, um dann die Chancen auch wieder wahrnehmen zu können, die sich ja ohnehin bieten, ja, aber in diesen Momenten besonders offenbaren können.
Absolut. Also mir ist schon auch bewusst, dass ich da privilegiert bin, so eine Entscheidung treffen zu können, ne, und auch zu sagen, ich habe keine Kinder, ich habe, ne, also ich habe so ein Umfeld, wo das machbar ist, also wo ich nicht wieder in eine andere Verantwortung stehe, sondern erstmal nur für mich selbst. Deshalb ist so eine Entscheidung aus meiner Perspektive wahrscheinlich auch einfacher, als sie für andere ist. Also das ist mir total, total bewusst. Aber ich habe auch erlebt, dass viele zu mir gesagt haben, die in ähnlichen Situationen wie ich waren und ähnlich situiert sind, so nach dem Motto, also es schwankte zwischen, oh Gott, wie kannst du nur? Und du hast doch einen super Job und bist da irgendwie gut aufgestellt und kennst viele Leute und hast da natürlich auch irgendwie so eine, ja, so ein Ruf, ne? Und wenn du das jetzt alles aufgibst, dann fängst du ja bei Null an und musst dir das alles wieder irgendwie aufbauen. Und positiv gab es ganz viele, die gesagt haben, sie finden es super und sie finden es mutig und eigentlich würden sie es auch gerne machen, aber manchmal fehlt ihnen eben der Mut dazu oder die Perspektive, wo es dann hingeht. Also es schwankte total. Das fand ich auch extrem spannend. Und ich habe aber versucht, immer bei mir zu bleiben und in mich zu hören und zu sagen, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Und natürlich hatte ich auch Momente, wo ich so dachte, oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Und was kommt jetzt als nächstes? Und natürlich auch typisch Frau, was kannst du jetzt eigentlich? Und bist du nicht viel zu spezialisiert mittlerweile, so im Bildungsbereich und Medien, in der Kombination mit Medien? Und wie viel gibt's denn in Hamburg eigentlich noch, die interessant sein könnten? Und ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich eben so schnell eine neue Tür auftut. Und ich glaube, dass die Tür aber nur so schnell aufgegangen ist, weil ich eben konsequent die alte zugemacht habe und bereit war.
Welche Tür war das?
Das war die Tür von Reinhold Fürstenberg, die Geschäftsführerin des Fürstenberg-Instituts. Und darüber stand quasi die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, eine gemeinnützige Stiftung, gemeinnützige Institution aufzubauen für psychisch belastete und oder erkrankte Jugendliche. Und damit schlossen sich Kreise, die ich vorher gar nicht gesehen hätte. Und ich glaube, die hätte ich auch nicht wahrgenommen, wenn ich in meiner Position geblieben wäre und parallel geguckt hätte. Ich glaube, da wäre ich sehr klar wieder so in so einem Fahrwasser geblieben, wie ich schon war. Und erst mit dem einen Schritt nach hinten und mal von draußen drauf gucken, war es möglich zu sehen, dass das eigentlich was ist, was ich gesucht habe, was irgendwie mit meiner Geschichte zu tun hat, mit dem, was mich interessiert, für das, was ich mich engagiere, auch wieder quasi zu meiner Position bei der Medienakademie, also die Arbeit mit jungen Menschen, wo ich einfach gemerkt habe, dass mir das extrem viel gibt. Und ja, durch diese Tür bin ich dann mutig geschritten. Und dahinter war das weiße Blatt Papier, was ich jetzt in den letzten Monaten versucht habe zu beschriften und mit Inhalt zu füllen.
Wie unterscheidet sich dein Berufsleben heute von dem vor ein paar Jahren?
Massiv. Also für mich war klar, ich setze mir Punkte, die für mich wichtig sind und die halte ich bis jetzt auch ein. Also es ist einmal das Thema Flexibilität in der Arbeitszeit, Vertrauen in der Arbeitszeit, dass ich auch von woanders arbeiten kann, dass ich auch die Chance habe, mal Dinge reflektieren zu können, sacken lassen zu können, strategisch mit ein bisschen mehr Vorlauf und Grips angehen zu können. Also ich habe halt vorher in den Positionen, wie gesagt, sehr immer unter so wirtschaftlichen Druck auch gearbeitet. Es musste immer alles sehr schnell gehen. Da mussten ständig neue Ideen her, ständig neue Konzepte. Und da hatte ich so für mich das Gefühl, auch nicht immer gerecht zu werden dem Anspruch. Und deshalb freue ich mich total, dass ich jetzt einfach auch mal die Chance habe, Dinge länger zu durchdenken, mein Privatleben auch wieder besser organisieren zu können. Das war auch mir ein ganz wichtiger Punkt, wieder mehr Zeit für Sport zu haben. Unter anderem habe ich sofort damit angefangen, montagmorgens mit Yoga zu starten, mit einer Yoga-Gruppe zu starten, weil ich gesagt habe, wenn ich was verändere, dann möchte ich gerne in die Woche mit was Positivem starten, gleich auch mit dem Gefühl, ich habe was für mich getan. Ich habe kein Team im Moment. Das vermisse ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich noch nicht wieder in diese Verantwortung rein muss für andere Personen. Und das gibt mir natürlich im Moment auch ein bisschen mehr Luft und Freiheit auch in Entscheidungen. Und ich muss nicht immer alle mit abholen. Also es ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie es klingt, sondern ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn man eine Person immer wieder auch mit einbezieht und guckt, dass irgendwie alle auch mit den notwendigen Informationen versorgt sind, dass die Arbeit weitergeht, dann hat man da natürlich auch immer eine Menge an Kommunikation. Das habe ich im Moment nicht und das ist soweit bis jetzt auch eine große Veränderung, die aber im Moment zumindest auch okay ist. Ich glaube, was der größte Unterschied zu vorher ist, und das ist eigentlich auch der wichtigere oder der wichtigste, dass ich eine Aufgabe habe, wo ich das Gefühl habe, dass das sofort auch einen Impact hat. Also sich um dieses Thema zu kümmern, psychische Belastung und Erkrankungen, ist was, was sofort mein Herz auch wieder wach macht und warm macht, weil ich arbeite hier ja mit einem Jugendbeirat, wo Jugendliche drin sind, die das betrifft. Und mit denen zu arbeiten und zu merken, wie die so aus diesen Treffen hier rausgehen, das ist ein großer Unterschied. Also, dass ich wieder sehe, für wen und für was ich arbeite. Das ist ziemlich wichtig.
Ja, und direktes Feedback zu erhalten und eine Wirksamkeit der eigenen Arbeit auch erkennen zu können.
Ja, und auch so ein bisschen dieses, es ist halt größer als das, was ich vorher im gefühlt kleineren Bereich gemacht habe. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben.
Wenn du heute auf deinen Weg zurückschaust, was würdest du jemand anderem mitgeben, der gerade in einem Funktionsmodus unterwegs ist, aber eigentlich nicht glücklich mit seiner Arbeit ist?
Wirklich sich die Zeit zu nehmen und sich hinzusetzen, und das ist nicht mit einmal getan, sondern immer wieder, und überlegen, was ist es denn, was mich stört? Was würde ich auf jeden Fall gerne verändert haben? Und was würde mir helfen, um wieder auch erfüllter arbeiten zu können? Und überhaupt damit ja auch, also wir arbeiten ja, wenn wir es denn müssen, wahnsinnig viele Stunden am Tag. Und das ist ein großer Teil unseres Lebens. Und deswegen ist es so wichtig, dass es im Einklang steht. Ich bewundere ehrlicherweise Menschen, die sagen, ich gehe zur Arbeit, um einfach meinen Kühlschrank zu füllen. Und danach findet mein Leben statt. Das haben wir, glaube ich, aber alle, also ich würde jetzt dich auch so einschätzen, nicht einfach so gegeben, sondern wir arbeiten einfach auch gerne und wir definieren, oder ich definiere mich auch über meine Arbeit. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu überprüfen, tut mir das eigentlich noch gut? Bin ich noch zufrieden damit? Was sind auch möglicherweise körperliche Anzeichen? Also ich habe zum Beispiel immer linksseitig Schmerzen im Arm gehabt, mithin so einem Kribbeln, was einfach auch ein Anzeichen von Stress ist, weil ich immer unter Anspannung war. Und da hinzuhören, was der Körper auch für Zeichen gibt, finde ich total wichtig, das nicht wegzuignorieren und zu sagen, ach ja, komm, ist jetzt halt nur so ein Zimperlein. Und sich auch von außen durchaus Hilfe zu holen. Also bei mir war es bei der ersten Geschichte der Hausarzt, jetzt zum Beispiel eben so dieses Thema Aufarbeitung, was hat eigentlich diese Erkrankung von meinem Mann mit mir gemacht, habe ich mit einer Therapeutin mir angucken lassen, weil ich einfach auch gemerkt habe, da ist was zurückgeblieben. Also auch dafür offen zu sein und auch offen im Freundeskreis mit sowas umzugehen, kann schon helfen. Und am Ende ist es dann ein Stück weit auch die Angst zu verlieren, was sagen andere, und den Mut zu haben, bei sich zu bleiben.
Ulrike, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und wünsche dir für die nächsten Monate und Jahre, dass es so weitergeht, wie es angefangen hat, dass vielleicht noch ein Team dazu kommt, wenn es an der Zeit ist, und dass du mit deiner Arbeit viel bewirken kannst.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch, für die Fragen und dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
Was für eine berührende und auch kraftvolle Geschichte von Ulrike. Besonders eindrücklich finde ich, wie sie rückblickend beschreibt, dass die Warnzeichen ja längst da waren, körperlich wie emotional, und doch der eigene Anspruch und die Verantwortung sie immer wieder haben weitermachen lassen. Gerade für Menschen, die sehr pflichtbewusst sind, die sich mit ihrer Arbeit identifizieren und für andere Verantwortung übernehmen, ist es oft schwer, rechtzeitig zu erkennen, hier endet meine Kraft und hier beginnt die Grenze, die ich schützen muss. Vielleicht nimmst du aus dieser Folge für dich mit, genauer in dich hineinzuspüren. Arbeite ich noch im Einklang mit meinen Werten? Wie geht es mir wirklich, körperlich und seelisch? Und muss ich das, was ich gerade durchhalte, wirklich weiter durchhalten? Ulrikes Weg zeigt, dass Veränderung möglich ist, auch nach schweren Krisen, und dass sich manchmal genau dann neue Türen öffnen, wenn wir mutig die alten schließen. Wenn du das Gefühl hast, dass es Zeit ist, sich auf die Suche nach neuen beruflichen Wegen zu machen, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich begleite dich und unterstütze dich sehr gerne und freue mich, dass du bis hierhin wieder dran geblieben bist. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis zur nächsten Woche an dieser Stelle. Dein Janike.